Bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Einige von euch haben es schon gesehen. Wir haben es in unseren sozialen Medien und Kanälen geteilt. Wir möchten gerne euch die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen und damit wollen wir etwas mehr in den Dialog kommen. Fragen, die euch in eurem täglichen Arbeiten beschäftigen, die in irgendeiner Form im New Work Kontext stehen, egal ob es euch persönlich betrifft, euren Zugang zur Arbeit, eure Fragen, die ihr habt, die ihr euch stellt oder ob es operative Themen sind in eurem Job, in euren Unternehmen. Wir sind offen für alles. Wenn wir mal eine Frage nicht beantworten können, werden wir vielleicht auch mal Experten dazu holen oder wir werden sagen, wir haben eigentlich auch keine Ahnung, aber stell dir mal die und die Frage oder guck mal da und da. Wir haben nicht den Anspruch, alles zu wissen, sondern wir haben nur den Anspruch, euch vielleicht eine Tür zu öffnen, durch die ihr dann durchgehen könnt, euch eine Anregung zu geben. Und das wollen wir mal probieren.
Genau, und das kann, wie gesagt, Digitalisierung auch betreffen oder Leadership im Kontext New Work. Und wir werden auch auf unsere Ressourcen bei mir im Team zurückgreifen, bei Blackboard. Das heißt, wir werden total offen teilen, auch wenn es eben internes Wissen ist, weil wir sagen, wir machen es auf YouTube sowieso häufig. Und das kam gut an. Und jetzt haben wir gedacht, es ist ein gelerntes Podcast-Format. Insofern kommt jetzt einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen die Antworten auf eure Fragen.
Frag on the way to new work.
Und die Domain ist frag. Und dann unsere Kurzdomain otwtnw.de. Frag on the way to new work, abgekürzt.
Warum ist es diesmal .de und nicht .com?
Die ist .de.
Okay, die kurze ist .de, die
lange
ist .com.
Bei der langen .com und .de.
Okay, let's did it.
Yes. Gut.
Ich habe auf dem Weg ein bisschen Rammstein gehört. Warum hast du nicht damit angefangen? Okay,
jetzt ist ja jetzt ist ja auch. Okay. Jetzt können wir nicht mehr rausschneiden.
Das lassen wir gestern auch
genau. Das ist ja mittlerweile bekannt, dass ich Fan dieser Gruppe bin.
Okay.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
Christoph Magnussen
und Michael Trautmann. Und ich muss jetzt was dazu sagen. Ich schaue ja nicht so wahnsinnig viel Basketball. Das letzte Mal, als ich bei einem Basketballspiel war, das war in New York, mit dir, Michael. Du hast mich mitgeschleppt zu den Brooklyn Nets. Und es war phänomenal, vor allem, weil am nächsten Tag der Podcast entstanden ist. Gestern waren wir auch beim Basketball hier in München, wo wir gerade sind, mit unserem Gast Lisa Ramuschkat.
Moin.
Moin. Danke, dass wir beide sein dürfen. Und es war auch wieder phänomenal. Es stand nämlich 111 zu 55.
Können wir das Thema wechseln?
Schwierig. Okay. Nicht für die Hamburger, also, gegen die
auf jeden Fall, die Basketballspiele, die ich sehe, sind phänomenal. Und ihr beiden seid große Fans. Und wir sind hier bei dir zu Gast. Und dürfen dich mal ein wenig besser kennenlernen. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich total. Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Heim hier.
Wir beide haben uns getroffen beim Hyrox-Dreh. Und Michael sagte, Lisa unbedingt für die Kamera und so. Und dann waren wir recht schnell beide der Meinung. Ich sagte, wollen wir nicht mal Lisa im Podcast sehen? Michael, natürlich, schon lange im Plan. Und
Das habe ich meiner Frau übrigens vorhin ganz anders erzählt. Hey, der Christoph wollte das.
Ja, ist ja auch so. Ich habe ja wirklich, gesagt, das wäre doch eine gute Idee.
Ich habe sofort gesagt, das ist eine gute Idee. Das stimmt. Okay. Du weißt ja, wie wir mal anfangen. Ne? Du hast schon mal ein paar Folgen gehört.
Ja, klar.
Wir fragen immer unseren Gast zuerst, wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
Ja, das ist eine interessante Frage. Was ist wohl die Person, die ich heute bin? Aber ein langer Weg definitiv schon. Ich bin gebürtige Hamburgerin. Das ist auch im Grunde die Connection, die dich und mich verbindet, Michi. Ich sag auch immer Michi, ich weiß gar nicht. Es gibt so Leute, die finden manche Spitznamen ganz schlimm.
Du sagst
ich
mal
allen immer
Michi,
du Mikey. Sagst
Mikey,
also ich gebe allen immer Spitznamen. Ja. Du hast noch keinen.
Nee, dann könnt ihr überlegen. Nur bitte, also Chris bin ich nicht. Also
nee.
Aber Maggi geht Maggi. Wunderbar, höre ich drauf. Magnus werde ich ganz häufig genannt, geht auch.
Ja, das ist auch meine Tendenz tatsächlich. Ich denke immer Magnus und so, nein, sei es ja nicht. Aber gut. Wer bin ich geworden, wie bin ich geworden, die ich heute bin? Dafür müsste man eigentlich erstmal definieren, so wer ich eigentlich bin. Ne? Ich bin eine Sportjournalistin, würde ich sagen. Ich moderiere, ich bin aber auch als Reporterin unterwegs. Das ist so ein Mix und habe auch immer noch meine Hände so ein bisschen im Sportbusiness, also so auf der Businessseite, nicht auf der sportlichen Seite, da habe ich meine Finger im Spiel. Und der Grundstein dazu ist eigentlich meine Liebe, meine Passion zum Sport selber. Und so bin ich nämlich auch aufgewachsen. In Hamburg groß geworden, beim UHC. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen deine geheime Leidenschaft, glaube ich. der Hockeysport. Habe ich 17 Jahre lang leistungsmäßig betrieben, war auch zwischendurch im Ausland. Das war für mich auch immer wichtig. Ich war zweimal in Amerika und einmal in Spanien nach dem Abi und habe dann nach dem Abi eben auf Umwegen den Weg nach München gefunden und bin jetzt hier seit 8 Jahren, habe im Bachelor Kommunikationswissenschaft und Psychologie studiert, dann ein Praktikum bei Sport1 im Social-Media-Bereich angefangen und dann nochmal einen Master draufgesetzt. Und so hat sich das dann alles entwickelt.
Dafür warst du auch nochmal in San Diego, glaube ich, ne?
Genau, das war dann der Master. Mhm.
Wo hast du den, was war das für ein Fach, selbe Fach?
Ah, nee, das war Sports, Business and Communications an einer privaten Uni. Ich habe lange gehadert, ob ich an einer privaten Uni studieren soll. Ich hatte unglaublich viele Vorurteile, aber es war richtig, richtig nice. Und ich würde es auf keinen Fall missen wollen. Es war, also ich als Teamsportler, für mich ist immer der Umgang mit Menschen sehr wichtig. Und in vielen Teams schon zusammengearbeitet und zusammengespielt. Und die Gruppe, die in meinem Master da zusammengekommen ist, das war so wichtig und so eine geile Gruppe auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also dafür hat sich es auf jeden Fall gelohnt.
Sehr cool. Wie ist die Leidenschaft für den Sport gekommen? Haben deine Eltern dir das vermittelt, deine Freunde? Hast du es in dir gehabt? Wie ist ja nicht jeder hat ja den natürlichen Weg zu 17 Jahren leistungsmäßig Hockey oder Fußball oder was weiß ich spielen.
Leider eigentlich. Schade. Alle, die es hören und überlegen, start now. Ich bin eigentlich über meine Schwester, glaube ich, zum Hockey gekommen damals. Das war... meine Schwester hat mit Janne Müller-Wieland, ist sie in die Schule gegangen zusammen, vielleicht auch ein Begriff. Janne ist einer unserer erfolgreichsten deutschen Nationalspielerinnen. Ich weiß gar nicht,
Kapitän vielleicht sogar. Kapitän aktuell, glaube ich,
richtig.
Noch, ne?
Mhm. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat sie auch die meisten Länderspiele. Das weiß ich aber. Würde ich meine Hand jetzt für mich nicht ins Feuer legen. genau, die beiden haben damals angefangen, weil Jannes Mutter wollte, dass Mädels im UHC auch früh schon anfangen können. Und dann hatte sie eben glücklicherweise auch noch eine jüngere Tochter, die ein Jahr älter ist als ich, Roda. Und dann haben wir zusammen angefangen und es hat einfach nie mehr aufgehört so. Und ich habe schnell gemerkt, wie geil das eigentlich ist, wirklich nicht nur zum Spaß zu spielen, sondern auch um was zu reißen. So. Und das hat dann auch früh schon so einen Umschwung bei uns gegeben. Im A-Mädchenbereich, ich weiß gar nicht mehr, wie alt man da ist, 14, 15, da haben wir einen neuen Trainer bekommen, Kais Al-Sadi. Und der hat bis dahin nur Jungs trainiert. Und das war so ein bisschen, das war was Besonderes damals, dass er eine Mädchenmannschaft übernommen hat. Und er hat uns einfach wie Jungs auch trainiert. Das war mega geil. Und seitdem, also niemand aus der Gruppe hat, glaube ich, aufgehört bis Jahre später. Das war eine ganz besondere Verbindung, die wir da zusammen aufgebaut haben, aber auch zum Sport eben und zu dem Prinzip, Leistung zu bringen und das zu schätzen. So, glaube ich.
Was glaubst du, woher kam das? Also ich versuche so reinzuhören, weil Kiel war ja auch Hockey City. Ich habe ganz viele Hockeyfreunde und ich bin nicht hängen geblieben. Und ich weiß nicht,
warum.
Kiel
war nicht so gut.
Kiel war nicht so gut. Aber tatsächlich, also ich habe irgendwie, vielleicht fehlte mir dieser Sprung, Disziplin dran zu bleiben. Und ich frage mich das gerade, weil gerade so in der Pubertät, in der Phase gibt es dann irgendwie 1000 andere Themen und dann halt sowas zu reißen.
Das war bestimmt auch, also Timing. Timing ist ja sowieso im Leben ein riesengroßer Faktor. Und es war, glaube ich, also Timing im Sinne von Glück, dass einfach der Jahrgang, also man ist ja auch immer mit, man ist der ältere Jahrgang oder der jüngere Jahrgang, dass wir 3 Jahrgänge waren, die außergewöhnlich viele gute Spielerinnen haben, wenn man sich das mal überlegt. Wenn man heute die erste Damenmannschaft des UHC anschaut, ich glaube, das sind noch locker 50% der Girls, mit denen ich damals zusammengespielt habe. Die haben alle super, außer mir, super Karrieren hingelegt. Viele, viele A-Kaderspielerinnen sind daraus hervorgegangen. Und das war einfach ein unglaubliches Umfeld. Also auf menschlicher Ebene haben wir super zusammengepasst und daraus dann eben zu sehen, was passieren kann, wenn man wirklich etwas erreicht, wenn jeder Bock hat zu investieren, wie besonders das werden kann, in so einem Konglomerat zusammen zu bleiben.
Also, kann das nur bestätigen. Ich habe früher nicht auch ganz auf dem Niveau Volleyball gespielt, aber auch Landesmeister mehrfach gewesen, deutsche Meisterschaften gespielt. Und ich war immer so der siebte Mann. Ich war immer der Erste auf der Bank, der geschart hat, reinzukommen. Ja. War wahnsinnig wütend. Früher hatte ein Trainer, der das extrem gut gesehen hat und mich echt eiskalt hat sitzen lassen, bis ich mich beruhigt habe. Und mir es auch erklärt hat. Und gesagt, du bist gut, wenn du nicht wütend bist. Wenn du wütend bist, bist du einfach nicht gut. Und da Demo zu lernen und zu merken, hey, freu dich auch, wenn die Mannschaft so gut spielt, dass du nicht eingewechselt wirst. Und irgendwann dann mit 16 kam so der Durchbruch, wo ich so, das war so lustig, wir hatten irgendwie vor ein paar Jahren mal so ein Mannschaftstreffen wieder, weil wir waren irgendwie die erste schleswig-holsteinische Mannschaft, die irgendwie für deutsche Meisterschaften sich qualifiziert hat. Und dann irgendeiner meiner Mitspieler erinnerte, ja, Michael, als wäre hier B-Jugend 16, da hast du damals die Landesmeisterschaft gewonnen. Ich konnte mich auch noch genau daran erinnern, weil das quasi mein bester Moment war. Da war ein Spiel, wir lagen 2-0 zurück und ich habe dann jeden Ball getroffen, wir haben 3-2 gewonnen. Da konnten die sich dran erinnern. Und ich kann mich genauso gut an andere Situationen erinnern, wo Mitspieler Spiele entschieden haben. Ich kann mich erinnern, dass wir in der A-Jugend, wo wir irgendwie so Mitfavorit auf deutsche Meisterschaften waren, aber schon bei der Norddeutschen auf Platz 3 ausgeschieden und 10, 18-Jährige heulend unter der Dusche standen. Und das gibt dir so viel mit für deinen weiteren Weg. Also sich Ziele setzen, ehrgeizig sein, mehr tun als andere, weil du einfach weißt, wenn du mehr tust als andere, dann kann auch mehr rauskommen und kann das gut nachfühlen, ja.
Voll, wenn dir hier irgendwas langweilt, dann schießt einfach dazwischen. Aber ich habe auch lange nicht mehr über meine Jugendzeit natürlich nachgedacht, ne? Aber ich muss gerade daran denken, wir waren, also wie gesagt, ein super promising Jahrgang und eben in der Kombination mit diesem Trainer damals, da war es klar, dass wir auf jeden Fall viel reißen können. Und man sagt immer so, dass der letzte Jugendjahrgang natürlich besonders wichtig ist, weil da ist man schon im Zweifel ein ausgereifter Spieler. Manche spielen schon im Damenbereich und so. Deswegen zählen die Titel besonders viel. Und ich weiß es noch genau, wir saßen alle zusammen in der Kegelbahn im UHC unten. Und unser Trainer hat gesagt, ich möchte für diese Saison, dass jeder am Anfang der Saison ein Item seiner Wahl, ich benutze viele Anglizismen, für alle, die es nervt, sorry, ich werde es trotzdem weitermachen.
Völlig okay, mache ich auch.
Ein Gegenstand, dankeschön, seiner Wahl für den gesamten Verlauf der Saison abgibt, als Zeichen seiner Opferbereitschaft. Und also, das war so krass, wir haben also unser Betreuer damals hat seinen Ehering in den Topf geworfen, Kais hat irgendwie eine bestimmte Kette seiner verstorbenen Großmutter abgelegt. Es waren viele Kuscheltiere dabei und so. Es war wirklich, also super emotional, ne? Es klingt jetzt so nach so kleinen Gegenständen, aber es waren wirklich Sachen, die jedem wichtig waren. Und so, das schweißt einen einfach zusammen. Und das, was man in so einem Team lernt, das lernt man nicht in der Schule und das lernt man auch nicht bei irgendeinem erzwungenen so ein bisschen Workshop im Arbeitsleben oder so. Das ist einfach viel ehrlicher. Und deswegen ist so eine Connection viel enger und so, was du gerade gesagt hast, du warst immer der siebte Mann, ich kenne das sehr gut, ich war immer Nummer 17, man fährt mit 16 Mädels zum Spieltag. Das ist die Hölle. Und man musste aber zusammen durch. Und das ist so Konkurrenz, aber du willst natürlich trotzdem, dass das Team gewinnt. Und das ist so dieser Spagat, den man irgendwie hinkriegen muss. Und das lernt man nirgendwo anders. Und deshalb ist Sport für mich alles.
Das ist deutlich spürbar. Das habe ich bei euch beiden gestern auch gespürt und konnte auch eben klar sehen, wie du da on track bist. Wie ging es dann mit dem Sport weiter für dich?
Mit dem Sport ging es nach dem Abi erstmal mega geil weiter. Ich bin nach Spanien gegangen, habe da eine Saison für einen Zweitligisten gespielt. Das war so eine coole Erfahrung, auch kulturell definitiv, weil Spanier sehr speziell sind, zum Beispiel auch wenig Englisch sprechen tatsächlich oder das damals zumindest noch so war. Deshalb musste ich da schnell mich auch sprachlich adaptieren. Und aber auch so die Arbeitsmoral ganz anders ist. Es kann vielleicht auch daran liegen, oder es ist vielleicht eine Parallele zu deinen Kieler Zeiten. Das habe ich auch in München dann gemerkt. Es war in Hamburg einfach irgendwie eine andere Arbeitsbereitschaft da, eine andere Opferbereitschaft so. Bla bla bla. Ich war in Spanien, das war mega cool. Da sind wir sogar aufgestiegen, das erste Mal in der Geschichte des Vereins. Sind alle ausgeflippt. Und dann wollte ich eigentlich gerne mit so einem Vollstipendium nach Amerika, weil ich eben auf höchstmöglichem Niveau spielen wollte immer. Und der Zug so Jugendnationalmannschaft und so war auf jeden Fall abgefahren zu dem Zeitpunkt. Und dann, wie das ja manchmal so ist, dann ist life happened und ich bin in München gelandet. Hab dann hier noch, ich glaube, 3 Jahre, vielleicht waren es 4, ne, ich glaube, es waren 3. Beim MSC gespielt, auch erste Bundesliga, und war dann aber immer so, habe immer so am unteren Ende gekratzt. Und ich glaube heute auch, dass es super viel mit meiner mentalen Fähigkeit, mein volles Potenzial zu erreichen, zu tun hat, beziehungsweise mit einer Blockade, da eben die nicht hinzukommen. Genau. Ja, und dann, ich werde es niemals vergessen, es war wahrscheinlich der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben, hat mein damaliger Coach gesagt: Lisa, ich muss dich mal zur Seite nehmen, so, ich werde dich nicht mehr aufstellen. Du kannst gerne noch weiter zum Training kommen, aber es bringt nichts. Wow. So.
Wie alt warst du da?
Vor 5 Jahren dann. Also 23. Da war ich 23. Mhm. Und das ist wirklich, also könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Hockey war immer alles. Ich bin natürlich dann am Wochenende nicht feiern gegangen, weil klar, ich wollte spielen und habe immer alles reingehauen. Also seit Jugendzeiten. Besondere Beziehungen mit diesen Jahrgängen im UHC gehabt. Das waren alle meine Freunde. Hockey war immer die Nummer 1. Ich habe mich identifiziert als Athlet. Und dann war es vorbei. Und in München gab es zu dem Zeitpunkt noch einen Zweitligisten für Mädels. Da habe ich dann noch eine Saison gespielt, aber es war nicht das Gleiche. Und dann habe ich es gelassen. Boah, das war schlimm.
Krass. Also jetzt schon mit der kurzen Intro nur und der Bedeutung. Ja. Deutlich spürbar. Deutlich spürbar und hart, aber klar. Ne? Also eine klare Aussage, wo es nichts dran zu rütteln gibt.
Wann hast du die was du gerade, das habe ich noch nie von dir gehört, dass du irgendwie eine Blockade hattest, dein Potenzial nicht voll. Wann hast du das erste Mal realisiert? Hat dir da jemand bei geholfen? Wie hat sich das manifestiert?
Ich glaube, das habe ich jetzt so erst. Ihr redet, anders muss ich anfangen, ihr redet ja auch viel immer über Meditation und so. Ich meditiere jetzt ungefähr unregelmäßig, seit 1,5 Jahren vielleicht. Und habe das dadurch erst gemerkt, glaube ich. Und habe mir oft die Frage gestellt, wie es gewesen wäre, wenn mir jemand damals gesagt hätte, dass man so auch die Birne trainieren kann quasi, dass das ein wichtiger Faktor ist. Weil klar, so dann kriegt man den Tipp, so, oh, man muss sich durchbeißen und man darf sich nicht verrückt machen. Ja, klasse ja, Tipp. Jetzt geht's viel besser. Das habe ich im Nachhinein gecheckt. Also ich habe immer schon gemerkt so, dass ich mich sehr wahnsinnig gemacht habe und wenn was nicht lief, dann habe ich mich da sehr reingesteigert. So, und dann, ne, dann geht es natürlich noch schlechter. Es war so ein Teufelskreis.
Und bist du da in ein Loch gefallen lange? Also, dass du gesagt hast, so ein halbes Jahr war das irgendwie scheiße oder hast du schnell dich da wieder rausgezogen
aus dem
Hockeyloch, ja?
Nach dem Schluss machen.
Nachdem dein Trainer mit dem Schluss gemacht hat, ja?
Das war richtig lange, richtig schlimm. Weil, also, das klingt vielleicht jetzt so dramatisch, aber also es war wirklich, das muss man sich ja vorstellen, das war auch ein ganz zentraler Teil meines Alltags, ne?
Das muss man, glaube ich, mal sagen für die Hörerinnen und Hörer, die sich mit Hockey nicht auskennen. Hockey-Nationalspieler trainieren mehr als Fußball-Bundesligaspieler. Ne? Die haben 100 Tage mit der Nationalmannschaft, die kommen auf über 200, teilweise bis zu 300 Länderspiele. Das heißt, der Einsatz, den ihr gebt, ist ja der eines Profisportlers, ohne dass ihr Profisportler seid. Ne?
Wobei man nochmal sagen muss, dass ich, wie gesagt, nicht Nationalmannschaft
gespielt habe. Ja, aber du hast aber auch 4-5 Mal in der Woche trainiert.
Ja, genau. Ne? Genau. So. Ja. Und genau, wir trainieren wie Profisportler, aber kriegen keinen Output. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Also ich habe auf jeden Fall 0 Euro verdient, ganz klar. Habe studiert, habe noch nebenher gearbeitet. So klar, war ein großes Ding, aber Hockey war es einfach. Und dann muss man sich eben vorstellen, das war
ist ja dein erster Beruf gewesen. Jetzt muss man sagen, es klingt so doof, aber es ist ja ein richtiger Job. Ne, es ist ja
Wenn man so möchte, ja.
Job ohne Bezahlung.
So, und dann war dieser Job eben vorbei und das war eben nicht nur so die Routine, die mir dann fehlte, sondern eben auch im Kopf so. Ich habe mich, wie gesagt, damit identifiziert. ich habe gesagt, ja, ich bin ein Athlet. Und dann finde mal einen Ersatz, finde mal was. Wie gesagt, ich habe dann noch eine Saison bei dem anderen Verein gespielt, aber das war es dann irgendwie auch nicht. Und dann, ja, was machst du? Ich wollte nicht nur pumpen gehen, um mich fit zu halten, weil das ist ja nicht das, was es für mich ausmacht, sondern es ist die Erfahrung mit dem Team. Es ist das Gefühl, was gemeinsam zu erreichen und eben so diese Opferbereitschaft, die du ja auch fühlst von deinen Mitspielern, die du zurückkriegst. Also ein unheimlich positiver Energieaustausch. Es war furchtbar. Ich habe 1000 Sachen ausprobiert, irgendwelche komischen Fitnessprogramme und zu Hause und im Fitnessstudio und so. Es war alles nichts. Es war schlimm für mich, voll. Hat lange gedauert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da sagen kann, ein halbes Jahr oder so, aber es war auf jeden Fall lange präsent im Hinterkopf.
Wann ist bei dir die Entscheidung gereift, dass du, wenn nicht als Profisportler oder weiter als Leistungssportler den Bezug zum Sport hast, sondern über das Thema Journalismus, wann ist das gekommen? Wann hast du gespürt, dass du gerne vor einer Kamera stehst und das auch ganz gut machst?
Darf ich dir noch eine Sache zwischen den Zeilen dazu fragen? Wie bist du dem gegenüber positiv geblieben? Dass du gesagt hast, ich sag nicht, ich mache was völlig anderes, um da irgendwie gefühlt das wegzudrängen.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht hier das eine vergesse. Nee, alles cool, krieg ich hin. Sonst grätsch dir noch mal rein. Ich habe nach meinem Bachelor, das muss dann eigentlich relativ nah zusammengefallen sein, das Ende meines Bachelors und quasi auch das Ende der aktiven Hockeyzeit, dass ich dann einfach überlegt habe, so gut, was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Das ist ja immer so der berühmte nächste Schritt, ne? Den hat man, finde ich, nach dem ersten Abschluss. Bei mir war es halt das Abitur. Da habe ich mich entschieden, nicht direkt zu studieren, sondern ich wollte raus, ich wollte eine andere Sprache lernen. Sprachen sind sowieso mein Baby, so, deswegen wollte ich das unbedingt machen. Dann kam es nach dem Bachelor eben wieder und ich habe mich dann aus Gefühl bei verschiedenen Sportredaktionen beworben. Im Nachhinein frage ich mich sowieso, warum ich Kommunikation studiert habe. Ich fand den Bachelor so kacke. Darf man kacke sagen hier?
Ja, darf man. Ja. Und du warst ja eigentlich an einer tollen Uni. Ne?
Ich war an einer tollen Uni.
LMU oder so, ne?
Ja, aber keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch völlig überbewertet. So, ich weiß nicht, ob der Studiengang bei mir jetzt so super elitär war. Also die Kommunikationstheorien, die man da lernt, sind, glaube ich, auch überall die gleichen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin einfach mit dem Herzen im Sport dabei. Ich habe auch noch, bevor wir jetzt hier angefangen haben zu sprechen, überlegt, so warum finde ich eigentlich Sport so geil? Und ich glaube, ich schätze, mehr als alles andere schätze ich Ehrlichkeit im Leben. Und ich glaube, Sport, also wirklich das auf dem Feld, jetzt Fußball ist ja, müssen wir nicht drüber reden, da wird alles geschoben inzwischen und das viel mehr Economic als es früher war. Aber das, was auf dem Feld passiert, das ist so unheimlich ehrlich. Weil, oder? Überleg doch mal,
ich weiß genau, was du
welcher
meinst,
Mensch freut sich denn so ehrlich wie einer, der sich über das gewonnene Spiel in der letzten Sekunde, so über den Buzzerbeater freut? Das gibt's nicht. Es ist so.
Du siehst ja auch nirgendwo den Zusammenhang so unmittelbar. Ne? Im Wirtschaftsleben, sag mal, wir fühlen uns ja als in unseren Berufen als Unternehmer, ich habe es lange in der Werbung gehabt, wenn du einen Pitch gewinnst, habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist wie Sport. Das ist wie auf dem Platz. Aber es ist eben.
Ja, aber du schreist
geht über Wochen,
nicht.
Du schreist oder so. Nicht. Ja. Oder ja, du schreist dann vielleicht weißt schon, du? Aber es ist eben nicht so, sieht keiner, du weißt auch nicht, wer hat welchen Beitrag, das ist, wie ergibt es sich. Und dann, du nimmst die Sportanalogie, um es auszuhalten, um zu sagen, okay, ich muss jetzt bis 3 im Büro bleiben, weil wir morgen präsentieren. Das ist wie Training, wie Wettkampf, wie Trainingslager, aber es ist eben nicht so unmittelbar und es ist nicht so ehrlich, weil da wird dann entschieden, ich fand aber die Agentur besser und du verlierst, obwohl du weißt, dass du besser warst. Das siehst du dann am Ergebnis, mal sagst du auch, nee, scheiße, die anderen waren echt besser, aber beim Sport weißt du es am Ende. Bumm, 3-0 verloren.
Ich verstehe jetzt viel besser, wo dein Kompetitives herkommt. Also wenn wir über Zahlen reden, ich habe ja immer die Zahlen nicht präsent. Und du sagst, Christoph, guck nicht in die Zahlen. Das stimmt, ich lasse das dann so, du hast das immer präsent.
Ja, dafür guckst du auf deine YouTube-Zahlen.
Nee, guck ich nicht.
Ah, okay. Nein. Gut. Nee. So, also, dann hast du Kacke studiert.
Also, naja, aber also die Frage war, warum habe ich mich für den Sport entschieden? Mhm. Und so, ich glaube einfach, weil es
Du brennst dafür.
Es ist in meinem Herzen so. Ja. Ich, ja, und habe mir dann überlegt, so.
Welche Rolle kannst
man
du
Man will haben? Ja wirklich einfach, oder man sollte, hoffentlich entscheidet sich jeder ein bisschen so auch in seinem Leben, wirklich was machen, worauf man Bock hat und womit man wirklich Zeit verbringen möchte.
Ich glaube, das machen weniger Menschen, als viele von außen annehmen. Also wie gesagt, das ist, ich höre das von den Leuten, denen es leicht fällt, die sagen dann so, ja, ist doch total normal. Es ist nicht normal.
Also ich muss auch sagen, es war nicht bei mir normal, ne? Ich habe da richtig für kämpfen müssen, in meiner Familie auch so ein bisschen, sogar auch für den scheiß Studiengang. Mhm. Weil,
was hätten deine Eltern gerne gesehen, dass du machst?
Meine Mutter hat sich da immer sehr zurückgehalten und mein Vater hätte aber gerne was Vernünftiges.
Sich
was Vernünftiges gewünscht, ja.
Jura, Medizin.
So, ja. Er hat mich vor allem sehr im juristischen Bereich gesehen. Ich glaube, weil ich mich gerne artikuliere und gerne auch in Argumentationen gehe und wenn ich einen Standpunkt habe, den dann auch gerne versuche durchzuboxen mit sehr viel Herzblut. So, und auch damals, als ich nach Spanien gegangen bin, ich habe das jetzt so gesagt, aber meine Eltern, ich liebe meine Eltern über alles und die wollen auch nur mein Bestes, aber die haben das nicht so verstanden irgendwie, warum mich das weiterbringen sollte oder würde. Und also es gab auch da einen Punkt, da standen wir heulend alle in der Küche, weil das so ein Problem war. So. Und ich bin so dankbar, dass es jetzt im Endeffekt doch geklappt hat, weil mich das so weitergebracht hat auf 1000 Ebenen.
Aber also mich beeindruckt wirklich diese Klarheit, und das habe ich gestern schon gemerkt bei dem Spiel, bei der Frage, so was könntest du dir vorstellen in einem anderen Bereich? Und du so, nee, nur im Sport. Also die Antwort war so klar, dass ich dachte, boah, wo kommt das her? Also Wahnsinn. Messerscharf war die Antwort so, nee, dann im Sport.
Ja. Ich finde das, also ich kenne dich ja schon länger und kenne das aus verschiedenen Gesprächen, aber ich habe es auch noch nie so verdichtet und so klar gehört. Vor allen Dingen kannte ich das auch nicht, die Auseinander- oder das, die Diskussion mit deinen Eltern. Mhm. Das ist ja das, was wir auch mit unserem Podcast versuchen rüberzubringen, diese Botschaft, mach das, was du wirklich, wirklich willst. Ne? Das ist ja diese Urdefinition von New Work, von Frithjof Bergmann, der sagt ja, also unsere Stammhörer kennen das schon, die können jetzt 30 Sekunden auf Toilette gehen und sich Tee kochen.
Nein,
wir haben Drittel, versprochen, wir wiederholen die Menschen in Zukunft werden ein Drittel ihrer Zeit mit Erwerbsarbeit verbringen, ein Drittel mit Dingen selber machen und ein Drittel mit dem, was sie wirklich, wirklich wollen. So, wenn ich dich so als Gesamtkunstwerk angucke, dann denke ich mal, du bist schon ziemlich dicht dran. Also, aber trotzdem wollen wir mal auch das nicht jetzt schon zu früh idealisieren, weil das Business, was du hier aussiehst, ist verdammt hart und ist auch für Frauen verdammt hart. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen drauf ein.
Das hattest du auch gefragt vor der Kamera und da bin ich gerade nicht drauf eingegangen.
Das macht nichts. Ja, also genau. Also das kannst du vielleicht noch kurz sagen. Warum vor der Kamera? Und dann aber auch, wie ist das eigentlich nach einem ja von dir super absolvierten Bachelor und Master in dieses Feld reinzugehen? Ist eben nicht so wie bei McKinsey Unternehmensberater.
Not at all.
Sechsstelliges Startgehalt und bam, 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 bam. Und nach 9 Jahren oder 8 Jahren bist du Partner, sondern du musst dir das ja jeden Tag wieder selber neu erkämpfen, ne? Erklär mal ein bisschen.
Vielleicht starte ich am Anfang. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ist es eigentlich zufällig dazu gekommen? Und es ist ganz witzig, ich werde sehr oft gefragt, so, war das schon immer dein Traum? Ne? Weil es irgendwie so die Definition von Traumberuf ist, vor der Kamera zu sein. Weil das für viele witzigerweise irgendwie so ganz unerreichbar erscheint, was, glaube ich, auch ein bisschen irgendwie idealisiert ist oder so. Ich bin durch Zufall da gelandet. Ich habe eben dieses Social-Media-Praktikum bei Sport1 damals begonnen und Facebook arbeitet mit großen Unternehmen explizit immer zusammen oder solche Unternehmen wie Facebook und versuchen dann besondere strategische Vorhaben mit bestimmten Partnern aktiv umzusetzen. Und so war das, wann war das, 2014 oder so, hieß es eben, Facebook will zur Videoplattform werden und selbst erstellter, selbst produzierter Content sollte besonders gepusht werden und deshalb entstand eben die Idee bei uns in der Redaktion, wir müssen jetzt Videocontent machen. Und witzig, auch damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen eigentlich und das ist erst 4 Jahre her, wir mussten um alles kämpfen. Also die Social-Media-Abteilung wurde so belächelt, es war der absolute ungeliebte Stiefbruder in der ganzen in dem ganzen Universum dort. Aber wir haben uns ein Format entwickelt und ich war weit und breit die einzige Frau oder Mädchen damals auf weiter Flur. Und dann wurde es, ja, eigentlich, wenn man sich das überlegt, sehr stereotyp damals dann behandelt. So, ja, dann versuch du das doch mal vor der Kamera. Und ja, irgendwie hat das geklappt. Also wenn ich mir diese Shots, Net-Shots hieß das damals, wenn ich mir das heute angucke, ist natürlich eigentlich grausam, ne? Aber so hat das angefangen. Und dann sind die super gelaufen, weil wir eben einer der ersten Provider oder ersten Broadcaster waren, die sowas angeboten haben. Und dann wurde das ausprobiert als TV-Format auf Sport1. Und so haben sich dann eben so ein paar Sachen ergeben einfach. Das ist so der Start, wenn man so möchte. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Frage zurückkommen, so, dass man sich das Tag für Tag wieder verdienen muss. Ja, also es gibt natürlich sehr wenige Sendeplätze quasi. Also jeder Sender möchte natürlich ein wiederkehrendes oder möglichst wenige wiederkehrende Gesichter für Formate haben, weil das natürlich auch so ein Vertrauen zu den Zuschauern.
Bindung.
Klar, versteht man ja auch. Aber deswegen gibt es eben wenige Plätze zu vergeben. Und boah, also was soll ich sagen? Also es ist so subjektiv, welcher Mensch gewählt wird für welches Format. Es ist ganz viel, es hängt ganz viel vom Geschmack des Entscheiders ab. Und du kannst auch teilweise noch so ein mega geiler Typ oder so ein geiler Moderator sein. Wenn du nicht gefällst, dann bist es halt nicht so, so hart, wie es klingt. Und dann, oder wieder, ne, um die Sportanalogie herzustellen, so wahrscheinlich, wenn du jetzt 100 Buden machst, klar, dann wirst du auch aufgestellt. Aber egal, wie hart du trainierst, dann du gefällst nicht. Er braucht halt nicht den bulligen Stoßstürmer, sondern den flinken Spielmacher. Keine Ahnung, ne? So.
Kannst du dir mal merken, bulliger Stoßstürmer. Wenn du mal so bei der Party mal so ein bisschen mit Fußballwissen glänzen willst, dann
lässt du mal den bulligen. Ich begebe mich beim Sport nicht mehr auf Glatteis.
Du bist ja ein sportlicher Typ, also wir wollen dich hier gar nicht ins
Falsche drücken. Ich bin, ja, absolut.
Aber jetzt erzähl mal, das ist eben, das führt natürlich dazu, diese wenigen Stellen, das ist auch kein klassisches, ich fange an, habe einen festen Vertrag, sondern dass eben sehr viel frei ist mit Tagessätzen und muss flexibel sein. Hier, guck mal, Lisa, hier ist eine Chance, kannst du? Oh, scheiße, habe ich eigentlich Familienfest, aber na okay, ich nehme es. Es ist hart, ne? Das ist, ist jetzt nicht so, dass da jeden Tag die Jobs und du dann so, oh, mache ich nicht. Nee,
es ist genauso und dann muss man sich natürlich auch irgendwann überlegen, was man eigentlich machen möchte. Also klar, du startest halt nicht und bist dann der Star und alle buchen dich, sondern bei mir war es halt so, ich hatte ein paar Auftritte, nennen wir es jetzt mal, vor der Kamera und die wurden für gut befunden. Und dann ging es ja aber nicht so weiter, sondern ich war immer noch fester Bestandteil dieser Social-Media-Redaktion und da war ich natürlich auch ganz normal fest eingebunden und dann kam ich irgendwann an den Punkt, an dem ich überlegt habe, so ja, aber will ich eigentlich Social machen oder habe ich eigentlich mehr Spaß vor der Kamera? Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, das ist jetzt ein Jahr her, dass ich auf jeden Fall mal alles in einen Topf werfen möchte und eben diese Moderation probieren will, weil mich das einfach 100-mal glücklicher macht als 9-to-5 oder in diesem Fall, wir hatten auch 4 bis 12 Spätschichten am Computer zu sitzen. Und ja, also es ist mega tough. Und jetzt hatte ich meine erste Sommerpause auch vorbei und ich kann euch nur sagen, die lief so scheiße. das darf mir auf gar keinen Fall nochmal so passieren, weil es auch mega schwer für den Kopf war. So wenige Aufträge und viel Zeit dann und man hat ja dann nicht von jetzt auf gleich ein neues Engagement oder so. Ja, man muss unglaublich gut netzwerken. Man muss auch immer wieder, das habe ich gelernt und dazu gehört auch ein bisschen Mut. Und da muss man auch das Ego manchmal, glaube ich, auf der Seite lassen. Man muss auch immer laut aussprechen, was man möchte. Mhm. Ne? Und das machen viele nicht.
Und nach Hilfe fragen. Das, was wir vorhin eingangs, das hat man gar nicht gesagt, du fragst nach Hilfe. Das habe ich ja auch gemerkt, oder ihr habt das ja auch schon gesagt. Und tatsächlich sich das zu trauen, aber auf Augenhöhe. Also ohne zu pushy zu sein, aber auch sich selber nicht vergessen.
Ja, also wir hatten, bevor hier das Gerät lief, einmal kurz darüber gesprochen, dass das auch so ein bisschen war, wie wir uns eigentlich Michael, nee, es klingt viel zu steif. Auf keinen Fall bist du Michael. Michi und ich.
Aber wir sollten das jetzt mal offiziell einmal sagen. Du brauchst bei einer WhatsApp-Message nicht sagen.
Ja, wow.
Hallo liebe Lisa, hallo lieber Christoph, hier ist Michael. Weil das wissen wir ja.
Ich habe noch nie geschrieben, hier ist Michael. Das ist total gelogen. Das können wir gleich kontrollieren.
Du sagst bei jeder Sprachnachricht, du sagst nicht, hier ist Michael, du sagst Michael hier. Hallo liebe Lisa, Michael hier.
Sagen kann sein.
Das, jedes das Mal.
Ich meine die Voice-Message.
Ja. Ja,
ich freue mich immer
darüber. Das ist wahrscheinlich, weil ich so ein alter Typ bin, der früher noch ein Wählscheibentelefon benutzt hat und ich das so tue, als wenn ich jemanden anrufe.
Okay. Also wir sind einstimmig, ich meine, das brauchst du nicht.
Ja, okay. Nee, man merkt das aus welchem Chat das gerade.
Die ganz kurze Werbeunterbrechung ist diese Woche wieder für unseren Partner Samsung, über den, wie ihr wisst, ich mich besonders freue, denn ich bin großer Samsung-Fan und benutze seit einigen Jahren auch eben die großen Samsung-Telefone, damals als das erste Note, ich glaube es war das Note 3, größer war eben als die anderen Telefone, war das für mich ganz klar. Ich wollte immer ein großes Display und hier geht es konkret um das Galaxy Note 10 und das Note 10 Plus. Das sind die neuen Powerphones von Samsung, wo Samsung wirklich alles an Wissen, alles reinpackt an Features, was möglich ist. Und was für mich das Wichtigste ist, den S Pen dazu hat, da sage ich gleich mehr zu. Geht mal auf die Seite samsung.de/galaxy-note10. Dort bekommt ihr eben die ganzen Informationen. Das Galaxy Note gibt es das erste Mal in zwei Größen. Das Note 10, ein bisschen kompakter, ein bisschen handlicher. Das Note 10 Plus, extrem viel Platz auf dem Display. Das ist wirklich ein Riesentelefon. Ich finde es richtig cool. Ich habe es mir selber bestellt, hat nichts mit der Werbung hier zu tun. Ich habe es mir unabhängig davon bestellt. In einer Farbe, die nennt sich Aura Glow, sieht extrem cool aus. Und wie gesagt, für mich eines der wichtigsten Features ist der S Pen, mit dem ihr das Telefon per Gestensteuerung steuern könnt, über die Distanz, Selfies machen könnt und ähnliches. Aber vor allem auch Notizen oder zum Beispiel Screenshots und dann eben auf den Screenshots schreibt, Feedback gibt und so weiter. Für mich ist ja mein Telefon mein Hauptarbeitstool. Ich habe eigentlich nichts anderes dabei. Und hier habe ich eben ein Telefon, wo wirklich alles mit möglich ist. Und bisher habe ich immer gesagt, Filmschneiden wird schwierig. Aber tatsächlich ist in der Kombination mit der Leistung dieses Telefons plus eben auch dem großen Display das jetzt wirklich auch mittlerweile möglich. Also ein echtes Arbeitstier, kann man nicht anders sagen. Geht auf die Seite samsung.de/galaxy-note10. Schaut es euch mal an und ansonsten fragt ihr mich oder auch mal Michael, ich werde ihn vielleicht mal dazu nötigen, auch mal ein Samsung-Telefon auszuprobieren, das wäre doch mal überhaupt eine Idee, eine Woche. Muss ich mal gerade überlegen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Ja, gut, also so haben wir uns kennengelernt, genau, also wie haben wir uns kennengelernt?
Um Hilfe fragen, ja. Das war das
Ja. Ja, das ist, glaube ich, genau Mut. Das, was du musst. Wenn du in diese Branche rein willst, ein fester Bestandteil werden willst, musst du eben probieren, versuchen und so weiter. Und du bist ja auch sehr, du bist auch cool. Du fragst eben vor allem auch um Rat. Du sagst, guck mal, was glaubst du, könnte eine gute Instagram-Strategie für mich sein? Weißt du, hast du mich irgendwann mal gefragt, ne? Mhm. Du hast gesagt, das ist mein Thema. Ich würde gerne, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, hast du gesagt, du würdest gerne helfen, Frauen zu empowern, ihren Mut zu machen und so weiter. Und hast gesagt, das würde ich gerne auch auf Instagram machen. Du hast dann irgendwann darüber gesprochen. Am liebsten würdest du Podcast machen, vielleicht können wir da gleich auch noch drüber sprechen. Das heißt, du fängst jetzt eine ganze Reihe von eigenen Sachen an, um auch die Zeit, die du hast, wenn du nicht gebucht bist, aktiv zu nutzen. Du machst jetzt Moderation, das glaube ich Spielmacherkonferenz oder so moderiert. Ja. Du hilfst uns bei HYROX, hast einige Veranstaltungen die Moderation gemacht, hast auch mitgemacht, was ich großartig finde, weil du dann noch viel besser moderieren kannst, weil du weißt, was diese armen Mädchen und Jungs da, nicht arm, was die da aushalten müssen bei uns. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie du da rangegangen bist, dann zu sagen, okay, ich sitze jetzt nicht mehr hier rum und warte, bis irgendeiner anruft, sondern ich nehme es jetzt selber in die Hand.
Ja, also geht ja nicht, ne? Das Rad dreht sich ja immer weiter und man kann ja nicht einfach zu Hause rumsitzen, klar. Und jetzt in diesem Sommer hat sich dann eben die Idee ergeben, einen Podcast zu starten. Dieses Frauen-Empowerment, der Hintergedanke, der war schon lange da. Vor allem, weil, und du hast auch gerade Social Media schon angesprochen, weil ich eigentlich 90% des Content auf Instagram hasse. Also ich selber versuche nur Sachen zu oder Accounts zu folgen, das ist besser gesagt, die mir weiterhelfen. Und das ist eigentlich meine Zeitung inzwischen. Alle Fußballnachrichten oder so konsumiere ich eigentlich über Instagram, weil mir
über die Stories im Hauptsache.
Naja, oder über die Posts. Also es wird ja auch viel redaktionell wirklich abgebildet. Und aber viele Mädels bilden halt einfach nichts ab, sondern da kommt halt einfach dann, geht es nur ums Foto. Und ich hasse das. Und deshalb versuche ich irgendwie, zumindest ein bisschen irgendwie, wenn jemand meinen Instagram-Account anschaut, dann sagt er wahrscheinlich, ne, das ist auch das Gleiche, aber ich versuche das irgendwie anders zu machen. Es ist mir wichtig, dass da eine Message mit rüberkommt. Und das war jetzt dann so ein bisschen der Ansatz, dass ich in dieser Sommerpause mir überlegt habe, dass ich auch gerne was in diese Richtung selber machen würde und habe eben mir überlegt, dass ich auch einen Podcast starten möchte, in dem das darum geht. Und der ist noch nicht online und ich weiß auch noch nicht, wann das jetzt wirklich über die Bühne gehen wird, aber 3 Folgen sind schon im Kasten. Und es soll, ich möchte ihn Team Lisa nennen, vielleicht verändert sich das auch noch bis zur Veröffentlichung, aber da soll eben dieser Teamgedanke eine ganz große Rolle spielen und ich möchte Frauen aus dem Sportbusiness vorstellen, weil ich eben coolen Content bereitstellen möchte, weil es das gibt und weil es wirklich geile Frauen im Sportbusiness auch gibt, die sich aber teilweise ja auch selber nicht so in den Vordergrund stellen, wie es cool wäre und wie es vielleicht anderen helfen würde. Und das möchte ich einfach auf eine entspannte Art und Weise machen. Es geht, soll doch überhaupt nicht drum gehen, sozusagen, oh, und wir armen Frauen sind irgendwie benachteiligt oder so. Also
eher über positive
auf gar
Beispiele,
keinen Fall. Ne? Und, ganz genau. Ja. Mhm. Ja. Und da habe ich auch großes Interesse dran, das Feld breit zu halten. Also ich habe jetzt mit einer Fußballspielerin die erste Folge aufgenommen, mit einer Bloggerin, mit einer Fitnessbloggerin die zweite und einer Sportmoderatorin, einer lieben Kollegin die dritte. Und es gibt ja noch, also so
eine lange Liste
von, also eine wirklich lange Liste an interessanten Mädels, die ja, die ich hoffentlich da noch vorstellen darf.
Kannst du ein bisschen was, also du hattest das in der Message, die du mir geschickt hattest, wo du gefragt hast, was hältst du davon, ein bisschen so ausgeführt, für diejenigen, die jetzt nicht so im Sport drinstecken, dass du mal sagst, so, was sind so die typischen Challenges für euch in dem Business, wie ist es anders? Du hast gestern auch ein bisschen was dazu angedeutet.
Du meinst für Frauen im Sportbusiness? Also ich will auch gar nicht sagen, dass es grundsätzlich so total schwer ist und dass man als Frau auf jeden Fall ein krass dickes Fell haben muss. So. Es ist nicht immer so. Und ich hatte auch auf der Spielmacherkonferenz, die du gerade schon angesprochen hast, so eine besondere Erfahrung gemacht, die eben das Gegenteil gezeigt hat. Ich glaube, da waren, also die Spielmacherkonferenz ist eine wundervolle Konferenz über das Sportbusiness, über auch Tech Innovations in dem Business. Und es geht über einen ganzen Tag. Und ich glaube, neben mir als Hauptmoderatorin waren vielleicht noch 5 andere Frauen auf der Bühne. Das ist natürlich super wenig. Und grundsätzlich ist es eine Männerdomäne, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber so der Respekt und die Anerkennung, die ich erfahren habe an diesem Tag, die waren so besonders und auffällig und das war so cool. Und da,
also was du an direktem Feedback bekommen hast?
Ja, an direktem Feedback, die Jungs, so nenne ich sie mal, da, also sind ja auch wirklich CEOs von Fußballvereinen aus Amerika da gewesen und so. Die sind aktiv auf mich zugekommen, haben mich gelobt und mir Mut gemacht dadurch. Und ich muss sagen, also es ist nicht alles schlecht und es ist nicht immer so, dass man total runtergebuttert wird oder unbedingt ein dickes Fell braucht, um da zu überleben, so. Nein, es ist auch ganz wichtig, dass man, wenn man Bock darauf hat, dass man auch wirklich reingeht und sich da traut, am Start zu sein. Weil es, also, wenn wir so jetzt auf Gleichberechtigung kommen, so, dann wir Mädels müssen uns das auch schon nehmen.
Ja, also wir haben ja vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, also als ich noch jung war, weiß ich, irgendwie gab es eine Sport, vielleicht ist sogar vor mein, vielleicht ist sogar noch viel, viel früher passiert, aber ich glaube, eine der ersten Sportmoderatoren wurde geschasst dafür, dass sie aus Versehen Schalke 05 gesagt hat. Ne? Du hast dann vorhin gesagt, du müsstest eigentlich ihren Namen kennen, ist scheißegal, glaube ich. Aber es geht ja darum, mit welcher Häme eben auch Männer Frauen beurteilen, die in der Fußballerin nicht. Und ich weiß, als ich dich das erste Mal über Fußball habe reden hören vor der Kamera, habe ich gesagt, geil, die kann also einfach so viel geiler darüber reden als ich. Und auch, hast du irgendwann zu mir gesagt, ja, NFL bin ich nicht so richtig sattelfest und haben wir neulich aber irgendwen getroffen, da beim Rugby. Und du hast da die Schiedsrichterzeichen drauf gehabt, da ist okay, das bezeichnet sie also als, das habe ich nicht richtig drauf. Und ich tue so, als wenn ich NFL, weil Männer sagen ja sofort, ey, ich kenne mich aus. Ne?
Ja, also, ja.
Nur weil ich weiß, dass eine Two-Point-Conversion ist, habe ich noch überhaupt keine Ahnung von Football. Und du bist viel weiter und du sagst aber, du bist viel bescheidener. Das ist ja auch dieses typisch Weibliche. Ne? Frauen, ja, du hast gesagt, müssen sich nehmen, aber ihr tut es dann eben dann doch nicht so, weil ihr viel zu bescheiden seid. Mhm. Ne? Und also ich finde eben schon, dass auch echt noch viel Scheiße passiert. Also jetzt diese Athletin, klar, die schwanger geworden ist und dann der Vertrag mit Nike gekündigt wurde. Und ich glaube, sie hat es durchgesetzt durch ihren Post, dass Nike die Regeln überdacht hat und schwangere Athleten nicht mehr quasi, also von der Payroll nimmt. Klar, ich verstehe, warum Frauenfußball nicht so bezahlt wird wie im Männerfußball, weil dort weniger Leute zugucken. Voll. Alles okay, aber trotzdem gibt es ja so groteske Unterschiede. Ja. Ja, also da ist schon noch eine Wegstrecke zu gehen.
Wobei man jetzt auch, also man muss ganz klar und trennscharf an die Sache rangehen. Du hast mich jetzt gefragt auf der journalistischen Seite und dann hast du aber auch die athletische Seite mit reingebracht. Das sind ja zwei wirklich unterschiedliche Paar Schuhe, ne? Also weil einfach ein Athlet wird dafür bezahlt, dass er seine Leistung bringt. Und ne, klar, mit der Schwangerschaft ist das dann halt schwierig an dem Punkt. Das ist das eine. Und dann aber im journalistischen Bereich, wenn wir da jetzt nochmal drauf schauen, klar, und es passieren auch blöde Sachen und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es ist mir noch nie was passiert, wo ich wirklich eigentlich die Hand vor den Mund mir schlagen musste vor Fassungslosigkeit. So, gibt's auch. Aber ja, es geht darum, dass man einfach sich traut, da auch reinzugehen. Und das, was wir gerade gesagt haben, so dass die Frauen viel bescheidener sind, das muss man irgendwie dann als Mädel, glaube ich, checken und dann einfach den Umgang der Jungs, so nenne ich sie jetzt mal, ein bisschen verstehen. Weil sobald man drin ist, ich habe das bei mir früher gemerkt, ich habe ganz oft nicht nachgefragt, weil ich dachte, oh, wenn ich das jetzt frage, dann stelle ich mich selber bloß. Aber das ist auch eine Art des Selbstbewusstseins, die Frage einfach laut auszuformulieren, weil im Zweifel hat dann der Typ neben mir die Frage gestellt und ich dachte so, wow, okay, fuck. Mhm. So, hätte ich auch fragen können. Mhm. Und das geht vielen so. Mhm. Man muss sich so ein bisschen, ja, vielleicht da irgendwie rantasten und ebenso das verstehen, dass ganz viele Typen es nicht besser checken, sondern einfach mit einem anderen Selbstverständnis auftreten, von dem man sich nicht verunsichern lassen darf.
Fand ich gestern, muss ich jetzt dran denken, als Jessica Alba gestern noch Bits and Pretzels, wir sind ja noch in München.
Ja klar, ihr chillt mit den Stars, Jungs.
Nee, war gestern
305,
wo ich gerade sagen, ganz an der Seite und Michael, du hast, egal, wir haben beide gestanden am Ende.
Und geklatscht.
Ja, klar. Jessica! Die hat zwei Worte, die hat einmal, das was du gerade sagtest, sie hat ein Wort benutzt, anstatt explain it, sagte sie, sometimes I have to mansplain it.
Ja, ja, oh.
So, oh, das umerklären, das war echt messerscharf.
Ihr habt das aber nicht zum ersten Mal gestern gehört. Ihr habt das Wort Mansplaining noch nie
gehört? Nein, das habe ich zum ersten Mal gehört. Ja.
Ich konnte einige Dinge verstehen, ich habe es auch zum ersten Mal gehört.
Wow.
Und Obama hat auch mal in die gleiche Kerbe gehauen. Ne?
Okay, also im Fußballbusiness wird schon viel mansplained. Das muss ich, das ist jetzt auch ein bisschen anprangernd, aber das finde ich schon so. Ich höre oft so, oh ja, dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung als du an der Stelle. Ne? So, ja, boah, muss man lernen, damit umzugehen. Das ist definitiv ein Ding und das ist auch so, kennt ihr ja bestimmt auch, dass man heute in vielen Diskussionen an den Punkt kommt, dass sowas gesagt wird, so, ja, dann darf man ja gar nichts mehr sagen.
Ja,
ne?
Ja,
so.
Ja, ja.
Und da ist Mansplaining halt schon sehr weit vorne dabei. Der Grat ist auch schmal und man darf auch nicht zu empfindlich sein als Frau dann in der Diskussion, aber das ist definitiv...
Das ist mir
das ist ein großes Ding.
Und das Zweite, was sie gesagt hat, dass sie 3 Jahre gebraucht hat, sich hinzustellen, zu sagen, es war immer so völlig selbstverständlich, die Jungs, die sie geheiert hat im Leadership-Team.
Ich muss kurz nochmal erklären, für die, die es nicht
gehört. Sie hat eine Firma gegründet. Sie hat eine Firma.
Nicht nur Schauspielerin, genau.
Absolut, du hast recht. Sie ist nicht nur Schauspielerin, sie hat eine Firma gegründet, Honest Company, weil sie sich wahnsinnig geärgert hat eben über Chemie in den Produkten und hat gesagt, ich mache das straight. Und
Körperpflege, ne?
Körperpflege hat für Kinder vor allem, hat wahnsinnig lang gebraucht. Bis es losging und als sie dann das Team hatte, hieß es immer so, naja, das ist ja das wirkliche Gründerteam und sie ist nur das Gesicht nach außen. Bis sie dann sagte, das ist meine Firma, hat
und
das
Jahre gebraucht. Ich geheiert.
So, ne? Ja, das ist krass. Ich muss
total
zugeben,
krass, dass sie sich den
das ist für mich genauso rübergekommen. Ich folge natürlich auch auf Insta, Huda sind. Und ich dachte auch ganz klar, dass sie halt mit in ihre Company reingegangen ist. So. Ja. Das ist Wahnsinn. Scheiße.
Sie hat auch noch einen anderen schlauen Satz gesagt, dass sie 90% ihrer Zeit damit verbringt, zuzuhören und zu lernen, was ich auch super cool fand. Wir haben jetzt am Anfang die Kritik in unserem Podcast gehabt, dass wir sehr männlich sind. Viele Männer sind da, glaube ich, deutlich besser geworden. Und ich nehme aus sehr vielen Gesprächen, gerade mit Frauen, eben auch mit, wie sehr ihr jetzt als Frauen auch um eure richtige Rolle kämpft und auch um eure Art. Was kann ich denn an Weiblichkeit zeigen? Ne? Wir hatten jetzt eine Frau aus Amerika, Jessica Orkin, die so große Brand-Transformation-Sachen macht, die für die Obama-Stiftung gearbeitet hat mit Oprah Winfrey, also mit Top-Leuten, mit Starbucks und so weiter. Und die ihm gesagt hat, dass sie in ihrer, die kommt auch Competitive Athlete war sie, also sie hat gerudert. Und dass sie gesagt hat, also super harte Uni-Karriere, immer Beste, Schnellste, Beste. Und dass sie nachher eigentlich in ihren ersten Jobs immer der bessere Mann sein wollte, ne? Bis sie irgendwann gemerkt hat, dass das, was sie in ihrer Jugend mitgekriegt hat, nämlich Kind von zwei Meditationslehrern zu sein und ganz viel Liebe und Natur und so weiter, dass da so viel drin ist und aus diesem Competitive und dem Weichen ihren ganz eigenen Stil zu finden und eben nicht versucht, der bessere und der andere Typ zu sein. Und das würde mich auch nochmal interessieren, wie du jetzt, du hast Chefs erlebt und so weiter, wie du so über Frauen in Führung, wie du die siehst. Siehst du Frauen schon, die ihren ganz eigenen Stil gefunden haben, oder siehst du die besseren Männer unter den Frauen?
Ich sehe nicht die besseren Männer, nee, das definitiv nicht. Aber ich muss sagen, in meinem Business, ich hatte erst eine Chefin. Ich hatte nur Chefs.
Okay.
Also es ist schwierig. Ich habe deshalb wenig Erfahrung an der Stelle. Und wenn ich mich jetzt so kurz besinne, im Sportbusiness gibt es wenige Frauen in Führungspositionen. Es gibt beim DOSB die Kollegin natürlich, aber des Weiteren bin ich auch gerade raus, oder? Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
Katja, früher Vorstand, ja,
früher, HSV,
jetzt Chefin an der Agentur und bei Adidas im Aufsichtsrat, aber es gibt nicht so viele. Ja.
Es gibt wirklich wenige und ja, es ist schade.
Ja, aber dann gibt es jetzt bald einen Podcast, der das sichtbarer macht.
Hoffentlich.
Du hast ja, vielleicht kommen wir nochmal auf den Punkt, das war auch gestern ja so ein bisschen im Halbscherz, aber ich glaube, das ist auch in Halbscherzen viel Wahrheit. Du hast ja gestern gesagt, wenn du dir einen Job aussuchen dürftest, würdest du was am liebsten machen?
Ja, dann da habe ich mich ein bisschen berufen auch auf eine Folge, die ich von euch gehört habe. Ja, ich wäre, wie haben wir es gestern genannt?
Chief
Heart Officer, ja, das wär's.
Aber von einem Sportclub.
Von einem Sportclub. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Erklär mal, wie du das definieren würdest und warum du glaubst, dass das gebraucht wird.
Ich glaube, dass das gebraucht wird, weil viel Empathie heutzutage auf der Strecke bleibt. Und ich glaube, dass Empathie mein größtes Asset ist. Könnt ihr gerne widersprechen, das habe ich auch noch nie versucht irgendwie zu verifizieren. Das ist einfach das Gefühl so, ich kann cool mit Leuten umgehen, würde ich sagen, und das, was ich zurückbekomme, ist immer, glaube ich, überdurchschnittlich offen. Leute reden gerne mit mir auch über private Sachen, weil sie sich, glaube ich, sicher fühlen. Und wenn ich jetzt so die Fußballlandschaft, also wir haben Professional Sports Team gerade gesagt, weil Fußball einfach meine Herzenssportart nach Hockey Nummer 2 ist, könnte ich mir das da vor allem mega gut vorstellen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen gekommen durch meinen Job. Ich mache so einen Interviewformat bei Sport1. Das läuft über Instagram. Ich gehe live und lade mir dann immer einen Gesprächspartner dazu ein. Und es waren unglaubliche Leute, die da schon zugesagt haben. So Christoph Kramer hatte ich jetzt zum Schluss. Ich hatte Stefan Kunz, den U21 DFB-Trainer in der letzten Saison. Ruri Gislason, den Isländer, oder Kevin Volland. Also wirklich Top-Bundesligaspieler. Und ich habe einfach gemerkt, dass es sind halt ganz normale Jungs, ne? Alle, also so. Und es wird so viel idealisiert und es wird so viel in diese Figuren, nenne ich sie jetzt mal, hinein interpretiert, dass, glaube ich, auch ganz interessant ist, für so eine Gruppe, die da zusammenkommt, damit umzugehen. Das spielt ja auch immer eine Rolle irgendwie. Und ich glaube, wenn dann einfach noch ein bisschen mehr Ehrlichkeit und ein bisschen mehr Empathie irgendwie wieder in so eine Mannschaft kommt, dass sich der Spirit ja auch dann wieder ändert.
Also ich fand das...
Ist wahrscheinlich mega naiv.
Ich komme gleich mal mit, einem Beispiel, wo ich das ergänzen kann.
Ich finde das, ich gucke jetzt mal außerhalb vom Sport drauf und ich habe die Folge ja gesehen, das war ja aus New York, das ist die Claude Silver, die Chief Heart Officer bei VaynerMedia ist. Und
es war ein Film, es war kein Podcast, aber ein
YouTube-Film. Katinka hatte sie auf YouTube getroffen und hat selber, also die haben ja selber geschrieben und ich dachte erst, okay, warum treffen wir nicht Gary und Claude? Und dann sagte Katinka, naja, die sorgt da für den sicheren Space. Du hast gerade dasselbe Wort auch verwendet und gestern, als du das so erzählt hattest, habe ich sofort gedacht, diesen Safe Space, wie baust du den? Und du brauchst einen Menschen, der den facilitiert. Und ich weiß noch, als das Video gepostet wurde, es wurde unfassbar viel diskutiert. Also die blödesten Kommentare waren, ja, ist doch geil, dann kann ich ein ganzes Bier trinken und super will ich auch. Ja, bis hin zu eben wichtigste Position überhaupt. Und daran, ich sehe an solchen Sachen, wenn die so kontrovers diskutiert werden, dann sind wir an was dran. Dann sind wir an was dran, weil dann tritt man Leuten auf die Füße, die sich in irgendwas angegriffen fühlen. Und dieser sichere Space, ich würde das gar nicht so albern nehmen. Ich finde das, also mir hat das sofort eingeleuchtet. Ich habe gedacht, okay, krass spannende Idee. Ich kenne mich im Sport nicht gut genug aus, aber ich kann mir wahnsinnig gut vorstellen, dass so ein Safe Space fehlt. Es sei denn, ein Trainer gibt den.
Zum einen, aber der Trainer hat natürlich auch noch Rolle. Ganz richtig. Der Trainer hat andere Aufgaben. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was bei meiner ersten Ausführung total gefehlt hat, es geht um Mentality und es geht um den Druck, der von diesem ganzen Zirkus von außen auf diese Jungs projiziert wird. Und ich kenne eben auch einige, auch Bundesligaspieler auch persönlich. Und das, was von außen eben aus den Jungs gemacht wird, ist nicht unbedingt das, was im Herzen abgeht. Und es geht darum, irgendwie wieder mehr Menschlichkeit da reinzubringen. Also wisst ihr, was ich meine? Der Druck ist so enorm und so das, was projiziert wird, das Bild nach außen, das sind ja so, du musst ein starker Mann sein. Das sind so die Klischees, ne? So, du musst ein starker Mann sein und du darfst nicht heulen. Und wenn dann Per Mertesacker sagt, so, ich habe mich im letzten Jahr vor jedem Spiel übergeben, weil ich es nicht gepackt habe, dann wird darüber gelacht. Und ich denke so,
Und wenn du schwul bist, musst du deine ganze Karriere
lang, das ist ja sowieso noch mein Lieblingsthema,
für dich behalten oder, genau. Ja.
So, und das ist so das, was, glaube ich, in professionellen Fußballmannschaften heutzutage fehlt.
Ein ganz schönes Beispiel, Mintra, die kennst du ja auch, die bei Hyrox quasi unser Race Director ist, die das auch ja wirklich maßgeblich mitentwickelt hat. Die hat früher, also irgendwie Militärelite, Navy Seals oder sowas ähnliches trainiert und kam dann nach Deutschland wieder und hat dann die Freezers trainiert, war Athletiktrainer bei den Freezers. Und das sind ja alles solche Kanten gewesen. Und sie ist eine athletische, aber zierliche Frau. Und sie hat sich so überlegt, was muss ich eigentlich für eine Rolle spielen, damit ich diese Typen erreiche? Und sie hat sich für die Mutterrolle entschieden. Sie hat gesagt, das sind wirklich? Alles junge Typen, die sind alle aus ihrem Umfeld rausgerissen, sind da in diesem Leistungsdruck. Und ich habe mich für diese Mutterrolle entschieden. Das fand ich total cool, zu sagen, ich definiere so eine Rolle. Deswegen, das ist jetzt nicht exakt das, was du für eine Rolle spielen willst. Aber ich glaube, da zu sagen, in diesem harten Gefüge, wo Druck von außen, von überall kommt, in irgendeiner Form, und Mütter haben ganz viel Empathie in der Regel, eine Empathie-Injection zu geben, finde ich cool.
Und ihr habt völlig recht, ein CEO oder ein Trainer hat nicht die Aufgabe, das zu tun.
Genau.
Das denke ich dann immer wieder, der hat ja die Aufgabe, dass das Ding erfolgreich wird. Da ist eine ganz andere Perspektive drauf. Nur gerade wenn sich so viel ändert, und das ist jetzt auch euer New Work, der Link definitiv, wer maintaint das drumherum? Wer macht das? Mhm. Wer gibt diesen Space? Und ich finde den Gedanken wahnsinnig spannend. Ich finde das interessant und es regt ja auch immer hier zur Diskussion an. Wir haben schon einige Konzepte im Podcast mal gepitcht gehabt. Ich glaube, Döpfner hatte mal das Digitalministerium rausgepitcht, Eisenhardt. Ja. Also insofern.
Wir warten mal ab, bis der erste Chief Heart Officer
in eines Fußballclubs
Fußball und ob das Lisa
gerne wird. Meldet euch, Leute. Cool. Ich würde mich aber nicht für die Mutterrolle, sondern eher für die Homie-Rolle entscheiden. Die
Homie-Rolle.
Ja, voll.
Ja, und jetzt
wir knacken gleich die Stunde.
Vor allem das ist jetzt gleich, Rolle. Vielleicht machen wir das als letztes Bereich. Du hast ja auch das Thema Sport, machst du auch weiter. Du bist jetzt gleich, was machst du gleich? Du
gehst? Ja, ich gehe jetzt zu Blackbike. Da bin ich nämlich Coach. Da bin ich auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, wie man so schön sagt.
Blackbike, nicht Blackboat. Das ist mir ein sehr sympathischer Name.
Ja, close though.
Ja.
Das ist im Grunde ein Konzept, Ihr hattet Jerry schon. Es ist, hat viel mit Peloton zu tun. Oder einige kennen vielleicht SoulCycle aus Amerika. Das ist im Grunde dasselbe Prinzip, das hier aber drei junge Mädels in meinem Alter in München eröffnet haben. Und ja, da gebe ich Cycling-Classes und das macht mir so krass viel Spaß und ich liebe es da, die gute Energie und die Liebe, die ich für den Sport teile, an die Gäste, an die Teilnehmer weiterzugeben. Mega cool.
Sehr geil.
Was wäre noch deine Inspiration für junge Mädchen, die zuhören? Oder auch junge Jungs, die
ja
zuhören? Wo du sagen würdest, das gebe ich denen jetzt mit.
Also ich würde so sehr daran appellieren, dass wir uns alle trauen, ein bisschen ehrlicher zu sein. Und zwar ehrlicher auch mit uns selbst. Weil das bringt jede Diskussion so viel weiter. Und also da gehört für mich ganz viel dazu. Zum Beispiel der Mut, den wir gerade angesprochen haben. Also ehrlich sein im Sinne von, hey, ich verstehe das nicht, erklär es mir. Oder Ehrlichkeit im Sinne von, hey, ich brauche Hilfe, kannst du mir helfen? Oder ich fände das cooler. Also wisst ihr, wenn man ein bisschen mehr Ehrlichkeit einfach in jeden Umgang mit reinbringt, das wär's schon. Und das, dafür brauchst du eben Mut. Und dafür brauchst du auch ein gewisses Selbstbewusstsein, voll. Und wenn man da hinkommt, das wäre geil.
Word.
Letzte, allerletzte Frage, du musst nur ein Buch nennen. Welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten inspiriert?
Das ist eine schöne Frage. Ich muss dazu sagen, ich habe super wenig gelesen bis vor 2 Jahren und habe mir dann die Challenge selber gesetzt, weil ich intelligente Leute geil finde. Ich finde intelligente Leute attraktiv und dachte so, fuck, ich will auch dazu gehören. Und deshalb habe ich mir die Challenge gesetzt, ein Buch jeden Monat. Und im letzten Jahr habe ich schon doppelt so viel geschafft. Mega wow, geil. Cool. Und habe jetzt schon mehr geschafft als im Jahr davor. Welches Buch hat mich am meisten inspiriert? Eins, das mir gerade einfällt, ist die Story von Yusra Mardini, der syrischen, sie ist ein syrischer Refugee und ist die Schwimmerin, die das Boot gelenkt hat mit ihrer Schwester. Ja, wilde Geschichte. Und ist dann zu den Olympischen Spielen gefahren und lebt inzwischen in Deutschland. Das war super interessant und auch mega ergreifend.
Hatten wir noch nicht. Ganz toll. Neu auf unserer Liste.
Oh, das hat natürlich wenig mit Business zu tun.
Ganz egal.
Und dann das zweite Buch. Ich lese eigentlich gar keine Romane, weil ich eben schwer mich tue, damit viel zu lesen und deshalb immer denke, ich muss auch was lernen. Ein Buch, das ich gerade beendet habe, das hat mir mein Deutsch-LK-Lehrer gegeben. Ich habe eine Brieffreundschaft bis heute mit meinem Deutsch-LK-Lehrer. Wir schreiben uns Briefe. Liebe Grüße an Herrn Kercher. Der hat, glaube ich, auch gar kein Handy. Deshalb müssen wir uns Bücher schreiben. Und der hat mir ein Buch gegeben, das heißt Entzauberung. Und das ist die Geschichte über eine junge Südafrikanerin. Das ist eigentlich autobiografisch, die eben in Südafrika auflebt. Und da spielt das Thema Rassismus eine große Rolle und auch das Thema Abgrenzung von den Werten der eigenen Familie. Und eben, dass man sich auch entgegen ja, der gesellschaftlichen Norm für seine eigenen Ziele quasi einsetzt. Und dieser Titel Entzauberung, den konnte ich einfach auf so viele Themen in meinem Alltag anwenden. So auch eben das Fußballbusiness, diese Unerreichbarkeit als Frau in einer Männerdomäne zu arbeiten oder erfolgreich zu sein. So, das ist Quatsch. Entzauberung sollte man sich vielleicht mal im Hinterkopf behalten.
Wir könnten jetzt ohne Probleme 2 Stunden weitergehen an dem Punkt. Nein, das ist super, weil das ist ja etwas, womit Christoph und ich uns beschäftigt haben. Dieses Thema genau, du kannst deine Familie lieben, ohne alles machen zu müssen, wie deine Generation es vor dir. Du hast die aktive Möglichkeit, dich gegen Dinge zu entscheiden und dich zu lösen von Dingen, die du nicht gut findest. Und ich finde es ein schönes Ende.
Nothing to add.
Vielen Dank, liebe Lisa.
Jungs, tausend Dank.
Hier ist der Michi.
Sehr geehrt, ja, Mikey.